Ach komm, der Sex-Podcast mit Ann-Marlene Henning. Hallo ihr lieben alle da draußen, hier sind wieder Ann-Marlene Henning und Caro Burchert mit einer neuen Folge von Ach komm. Hallo Ann-Marlene.
Hi, guten Morgen, heute ist ja Morgen, wir machen ja meist nachts, hätte ich was gesagt.
Ja genau, die Nachteulen-Gang.
Die Nachteulen-Gang und jetzt sind es die Early Birds, ne?
Heute sind wir die Early Birds, genau. Und du sitzt da noch, da haben wir uns schon kurz drüber unterhalten, in deinem entzückenden kleinen, wie nennt man das eigentlich?
Praxis.
Einteiler? Nein, in deiner
Praxis.
Ach so, in deinem
Klamotte.
Deinem süßen Öhrchen-Einteiler, so ganz morgenkuschelig.
Es nennt sich ein Onesie, weil es ein Einteiler ist. Es ist von oben bis unten ein Teil und es hat Ohren, das stimmt. Merkwürdig, weil die sehe ich ja zum Glück nie. Die hängen hinten auf der Kapuze. Aber das ist sehr, 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 sehr gemütlich.
Ja, du hast sie mir aber ja gerade gezeigt, deswegen habe ich es noch vor Augen. So, wir sprechen heute nochmal über das Thema Wechseljahre bzw. über die Menopause. Und tatsächlich haben uns da ziemlich viele Mails zu erreicht. Also das Thema scheint sehr zu bewegen.
Ja.
Und eine Frage, vielleicht steigen wir damit direkt mal ein, die kam, weil wir uns da im Nachhinein bei der letzten Aufnahme auch noch drüber unterhalten haben, ist das Thema dieser Begriff Pause, der ja irgendwie ein bisschen irreführend ist, weil eigentlich ist die Menopause, es ist ja keine Pause, sondern eigentlich endet da ja was, kann man sagen.
Ja, das ist Pause von der Meno, also Pause von dem Eisprung, aber nicht Pause heißt ja kurze Unterbrechung und das beginnt eben nie wieder. Also es ist keine Pause, aber das ist ja auch das deutsche Wort oder auch englisches Wort oder so. Aber es gibt ja auch das Wort Klimakterium.
Genau.
Das ist ja das so medizinische Wort und das ist ja heißt ja Stufenleiter oder so. Bis zum höchsten Punkt krabbeln, wo es dann nur noch bergab geht. Aber das meine ich jetzt nicht. Ja, aber das meine ich nicht. Da ist auch nicht von der Pause die Rede, sondern Klimakterium, das ist der Höhepunkt der reproduktiven Zeit. Also das ist ja eher in der Jugend auch, aber man kann danach nicht mehr reproduzieren. Man kann keine Kinder bekommen. Da ist ein etwas erreicht, was dann aufhört. Das ist der Höhepunkt, also der Höhepunkt. Ich kann nicht mehr. Danach bin ich nicht mehr fortpflanzungsfähig. Es sei denn durch alle möglichen Tricks heute, da gibt's ja, das ist ja der reinste Wahnsinn. Als ich studierte früher, da gab es noch nicht mal die Möglichkeit, also dieses Austragen wie man anderen. Und ich weiß genau noch, dass wir 1995 oder 97 oder sowas darüber sprachen im Studium. Und ich war mit dem Arzt verheiratet und dann musste ich das zu Hause recherchieren und Ärzte fragen, was alles so ging. Und es ging eigentlich nichts, also das stößt in der Körper ab. Und heute nämlich, und darauf will ich gerade hinaus, da kann man ja sogar ein Ei von jemand anderem bekommen, weil darum geht es ja hier, dass man selber keine mehr freisetzt.
Genau, und wir hatten ja letztes Mal, waren wir uns nicht 1000-prozentig sicher, aber schon ziemlich sicher, wir hatten ja versprochen, wir reichen das nochmal nach. Also es sind tatsächlich die 12 Monate, also 12 Monate, nachdem die letzte Regelblutung sozusagen ausgeblieben ist, beginnt dann oder ist Frau sozusagen in der Menopause.
Ja, genau, oder da beginnt ihr Klimakterium. Also da ist Schluss mit dem, alles funktioniert und läuft wie gehabt.
Genau.
Und danach läuft es nicht mehr, aber du hast recht. Ich weiß nicht, warum das Pause heißen soll. Also Pause heißt für mich auch einfach, also diese Pause heißt Schluss mit dem Bluten, mit dem Eisprung und dem Bluten.
Ja.
Aber ich habe Pause, aber es ist unlogisch, du hast recht.
Ja, es ist irgendwie unlogisch. Ich empfinde es auch nach wie vor als unlogisch und ich finde einen Satz, den habe ich mir hier, weil der mich irgendwie auch einer Hörerin, den sie in ihrer Mail geschrieben hat, den habe ich mir hier rausgeschrieben, weil der mich irgendwie auch sehr angerührt hat, muss ich sagen. Vielleicht trifft es der tatsächlich sehr viel eher. Ich würde den einfach nochmal vorlesen. Ich kann den gar nicht so lockerflockig wiedergeben. Ich lese ihn einfach so vor, wie er da stand. Dieser gesamte Verlust unserer bisherigen verdrahteten Weiblichkeit scheint die größte Beleidigung an uns selbst zu sein.
Ja, was und sag mal, dich hat er sehr bewegt. Was verstehst du denn unter die Beleidigung an uns? Wie verstehst du ihn?
ich weiß nicht, ich hatte so das Gefühl, das hat ganz, ganz viel irgendwie für mich von Abschied gehabt. Also es endet ja was, ne? Und deswegen eben nicht Pause, es endet was. Und es klang so ein bisschen, vielleicht war es gar nicht so gemeint, aber ich musste so ein bisschen denken an Abschied irgendwie auch von dem, was man so vermeintlich mit Weiblichkeit verbindet.
Nämlich, ja, die Beleidigung,
dass man zeugungsfähig ist.
So ein bisschen. Was ist das? Beleidigung an mich selbst.
Also, ja, vielleicht, also irgendwie, ich habe so gedeutet, dass es irgendwie, oder dass es vielleicht so gemeint ist, dass man eben irgendwie einen Teil seiner Weiblichkeit verliert und dass es so fast diese Phase so ein bisschen was Beleidigendes hat, so Edge-Badge, so jetzt ist es vorbei mit der Weiblichkeit, wie wir sie bislang definiert haben, nämlich der Möglichkeit, irgendwie Kinder zu bekommen, fruchtbar zu sein und, und. Also mit Weiblichkeit ist ja einfach dieses Wort Fruchtbarkeit irgendwie auch immer sehr eng verbunden.
Also zwei Sachen. Das eine, zum Beispiel vergleichbare bei Männern, bei Hodenkrebs oder sowas. Also da gibt es ja viele dann, also das ist ja eine weit verbreitete Krankheit bei sehr jungen Männern. Heutzutage nimmt man dann, bevor man operiert oder auch die Hoden entfernt und so, nimmt man dann tatsächlich Spermienflüssigkeit raus, also Spermien raus, und dann kann dieser junge Mann später doch noch eigene Kinder bekommen. Das war ja früher nicht. Aber diese, ich habe ja in meinem Buch Sex verändert alles, da ist ein junger Mann, der so einen ganz schlimmen Hodenkrebsverlauf hatte. Und als ich ihn fragte danach, also was waren alle möglichen OPs und also das ging gut erlebt, aber er hat das mit 17 bekommen und das war schon überall Bauchraum, Lunge und er hat Grässliches durcherleben müssen. Und was hat er geantwortet, als ich gefragt habe, was das sein größtes Problem sei jetzt? Dass nach einer der vielen OPs hörte es auch auf, dass bei ihm Flüssigkeit rauskommt, wenn er einen Orgasmus hat. Dieses, dass da nichts mehr rauskommt und dann daran gehängt der Gedanke, ich bin nicht mehr zeugungsfähig, was aber ja nicht stimmt, weil er hat ja welche eingefroren. Aber diese Idee, ich kann nicht mehr zeugen, und auch für Paare, die hier sitzen in der Praxis, die nicht schwanger werden können, egal was sie alles versuchen, mit allen möglichen und so, das scheint tatsächlich, das ist sehr wichtig. Aber jetzt kommt das andere, was ich sagen wollte dazu. Gerade bei Frauen wird das nicht mit ihrer Weiblichkeit verbunden. Das ist ja das, was wir immer predigen bei der Frau. Ja, du blutest jeden Monat, du baust da Schleimhaut auf, um ein Kind, ein Fötus zu beherbergen, und das, ein Kind kann daraus werden und so. Eigentlich die pure Weiblichkeit vor 2000 Jahren oder in anderen Jahrzehnten und Kulturen wird es geschätzt und die als Weiblichkeit pur bezeichnet, aber wir sehen es so nicht. Hier ist es einfach ein riesengroßes Generve mit dem Bluten und mit dem Ganzen, und es hat ja auch reinigende Kräfte und so, und das wird nicht geschätzt. Und also wenn ich Frauen frage, ihre Weiblichkeit, habe ich tatsächlich, also da geht es ja oft drum, ne, hier in der Praxis, ich fühle mich nicht toll als Frau, ich fühle mich nicht gut mit meinem Körper. Ich habe noch nie die Antwort bekommen, dass das mit Gebären oder mit dem da unten oder so, das sind immer die Haare oder die Figur oder irgendwas. Also die Weiblichkeit als solches hängt für viele Frauen überhaupt nicht dran.
Okay, ja.
Ich glaube tatsächlich nicht, dass es das ist bei Frauen und auch bei diesen schreibenden Frauen hier an uns, dass es, oh, ich habe meine Weiblichkeit verloren. Aber die hat ja den Satz geschrieben. Ich glaube, das ist das, was dann kommt, dass es so nervig ist. Das ist, du bist nicht mehr du selbst. Du hast nicht deine Weiblichkeit verloren, sondern dich.
Ja.
Also als Mensch, du bist anders, du hast eine andere Laune, du kriegst einen anderen Körper, jetzt geht alles wirklich bergab im Sinne von, also wenn man das als bergab empfindet, man kriegt Falten, also alles lässt jetzt nach. Da verliere ich nicht so sehr meine Weiblichkeit, ich sage später was dazu, sondern das, was ich kenne.
Ja.
Schon so lange. Weil ich kenne, wiederum, jetzt sage ich was dazu, ältere Frauen, die 60, 70, 80, 90, super, da gibt es auch eine in der Werbung, die ist uralt und hat lange graue Haare und die ist sexy, sinnlich, also super weiblich, und ich kenne auch genug Leute, die sich einfach auch so fühlen.
Ja, ich wollte gerade sagen, da haben wir ja letztes Mal oder glaube ich auch drüber gesprochen, viel mit dem Selbstbild auch zu tun, ne? Wie man sich selbst empfindet. Und das kommt dann auch natürlich stark nach außen. Das waren diese Menschen, von denen ich meinte, das merkt man denen förmlich an, weil das dann auch so nach außen strahlt, ne? Und das, ich vermute, das ist bei dieser Frau aus der Werbung mit den langen grauen Haaren, von der du gerade gesprochen hast, auch der, auch der Fall. Aber das stimmt. Also eine Hörerin schrieb auch, also zum Thema Veränderung und ich verändere mich, dass sie weniger, so wie du es beschrieben hast, du sagtest ja, du seist unglaublich aggressiv geworden dann während der Wechseljahre und wärst am liebsten mit dem Auto, das habe ich mir gemerkt, durch die Wand bei der Post gefahren und solche Geschichten. Sie schrieb jetzt, bei ihr sei es weniger die Aggression gewesen, sondern eher so was Depressives,
richtig? Ja, es gibt ja auch Studien dazu, dass Depressionen eine Rettungsaktion des Körpers ist für zu hohe Aggressionen. Nämlich zu hoch sind, so hoch sind, dass man sich umbringen würde. Und dann verhindert, macht der Körper so, aber ist ja egal. Mhm. Also jedenfalls für den Menschen, der oder die das erlebt, da ist es ja, dann fühlt es sich nicht aggressiv an, sondern wirklich traurig. Ja, ich habe die Mail auch ausgedruckt und weil das fand ich sehr, sehr interessant, weil was hat sie, also sie schreibt, sehr starke, klar, bisher völlig unbekannte Stimmungsschwankungen. Das ist ja auch das, was ich gesagt habe, ne?
Ja,
ich kannte die auch nicht.
Ja.
Das war zu viel. Oder so, mich selbst hat es erschreckt. Nicht nur meiner Umgebung im Raum, während es passierte. Aber jetzt habe ich, sie hat dann als Lösung, was ja eine gute Idee ist, sie ist ja zum Neurologen gegangen und hat tatsächlich Antidepressiva bekommen.
Genau.
Und das erwähne ich, weil das ganz wohl bekannt ist, dass das auf die Libido geht.
Ja, genau, das
schreibt sie ja auch. Ja, und die gleiche Frau schreibt ja, dass sie so gerne sexuell ist und Höhepunkte hat und ihre Lust so toll sei. Und da komme ich rein und überlege, jetzt ist sie gerade dabei, auch eine gute Idee, die Dosis zu halbieren. Das ist ja auch gut, das kann man probieren. Mhm. Aber ich habe einen ganz anderen Gedanken und da würde ich auch später gerne zu kommen. Ich habe zwei Bücher mit hier hingelegt heute, die ich auch extra nicht ohne Grund in meiner Praxis behalten habe beim Umzug, weil ich sie oft benutze. Und die gehen beide über Menopause. Und das eine, das ist auch von Hamburger Gynäkologinnen geschrieben, da geht es um Hormonsubstitution. Weil wenn ich ein zentral wirkendes Mittel nehmen muss, also sowas wie Psychopharmaka, ein Psychopharmakum, nehmen muss, das ist ja schon so ein Eingriff, dass man genauso gut Hormone nehmen könnte. Und die wirken dann also positiv auf mehrere Dinge. Die haben nicht die Nebenwirkung, dass die Lust sich einschränkt, sondern im Gegenteil.
Ja.
Und da würde ich gerne gleich drüber sprechen, was das heißt, weil da hat man sich ja erschreckt früher in den 80ern durch diese Brustkrebszahlen und.
Aber ja, das stimmt.
Sie fragt
magst du die Buchtitel? Magst du die Buchtitel und Namen auch? Weil wir bekommen ja auch ganz gute Rückmeldungen zu deinen Buchtipps.
Die kommen
auch immer sehr gut an. Genau.
Also, weißt du, was ich noch gerne sagen wollte, weil es gerade so extrem ist, dieses Unterbrechen, was uns immer wieder geschrieben wird, dass wir uns so sehr unterbrechen. Ich merke das jetzt gerade, weil ihr müsst euch das so vorstellen. Caro und ich, wir sitzen in unterschiedlichen Städten und haben zwei Bildschirme. Und ich sehe, wenn Caro spricht und dann hält sie inne und dann denke ich, dass ich reingehen kann, dann spricht sie aber weiter. Und das liegt an so einer Art Verzögerung und das Gleiche hat sie ja mit mir. Da ist so eine kleine Online-Verzögerung, so dass man ständig, wenn man gerade was sagt, merkt, oh shit, sie hat doch weitergeredet. Und das können wir leider nicht verhindern oder wir können ein bisschen drauf achten, aber das ist schwer, oder?
Ja, ich vermute, dass es dann leider, also dadurch, das schreiben ja dann auch viele, wirke es sehr lebendig. Ich vermute, wenn wir jetzt dann immer so abwarten, wirkt es dann vielleicht doch ein bisschen träge. Also leben wir vielleicht eher damit, dass wir uns dann ab und zu mal ein ganz bisschen ins Wort fallen und vielleicht kann unser Dennis, unser lieber Audioredakteur, einfach da noch ein bisschen beim Schneiden drauf achten, dass
das
ist nicht ganz so krass.
Muss ja ein bisschen was rausschneiden, weil ich habe gerade gemerkt,
so schlimm ist. Wenn wir so im Eifer hier das Gefecht sind und uns in Rage geredet haben und ständig ins Wort fallen, dann.
Ihr hattet jetzt ein perfektes Beispiel. Caro sagte was, ich wollte das bestätigen und sagte, ja, das stimmt und wollte denn reden, da hat Caro weitergeredet. Also wirklich, das war ein super Beispiel gerade.
Genau.
Das sah nicht so aus und hast du weitergeredet und plötzlich reden wir gleichzeitig über zwei unterschiedliche Dinge. Und das ist störend, das sehe ich auch.
Ja.
Ich merke es heute auch. Aber dann muss er mich da wegschneiden. Aber das kann er jetzt nicht, weil dann können wir das ja nicht erklären, ne?
Naja.
Was gerade passiert ist.
Wird schon. So, zurück zu den Wechseljahren.
Ja, weil ich hab zwei ganz spezielle Bücher gesucht. Weil ich sage euch jetzt, warum. Ich habe ja viele und habe die auch alle gelesen. Das muss man ja dazu sagen, weil ich habe auch andere, die habe ich noch nicht gelesen. Also, weil man kann nicht alles lesen, was es Tolles auf dem Markt gibt. Und zum Glück gibt es was auf dem Markt. Bevor ich sie nenne, Caro, nämlich die zweite Person, die ich ausgedruckt habe, sie beginnt ja zu sprechen, oh, wie hätte ich gerne eine Wechseljahre-Fibel oder ja, so ja, sprechen mit Freundinnen und so weiter. Und das wollte ich damit gesagt haben, es gibt vielleicht nicht die Fibel, aber ich habe zwei rausgepickt, die ich finde, die wirklich was machen, und zwar mit den beiden Dingen, die mir wichtig sind als Sexologin, und ich kann auch jetzt sagen als Frau, wirklich, und zwar das ganze Psychische, dieses, was hier Verunsicherung macht, und darin, und dann auch das körperliche mit dem Sexuellen. Und es überlappt ein bisschen, aber als drittes die Hormonsubstitution. Also, dass Ärzte sagen, was hat es auf sich mit diesen Hormonen? Weil ich weiß, dass es bei so vielen einfach eine wahnsinnige Hilfe ist. Und ich war auf Vorträgen mit Herrn Professor Bühling, Kai Bühling ist ein Freund von mir, ein Gynäkologe in Hamburg, der auch eine Hormonsprechstunde hat im Universitätskrankenhaus Eppendorf für junge Frauen und so. Also er kennt sich bestens aus und bietet auch Fortbildungen für Fachpersonal an. Und da war ich eben mehrfach, weil ich selber auch vorgetragen habe zu Sexualität. Und da hat jemand vorgetragen zu Hormonen. Also das sind Leute, die nur das machen. Mhm. Und ich erinnere noch diesen einen Satz, heute behandelt man das Alter. Also Hormonsubstitution ist in den Köpfen also selbstverständlich. Okay. Und so andere Sätze wie für jede Zellreparatur braucht es Geschlechtshormone. Mhm. Wir haben ja auch welche, auch nach der Pause oder Klimakterium oder was auch immer es heißt, Andropause, haben wir ja auch weitere Geschlechtshormone, aber nicht so viele. Und siehe da kommen ja auch die ganzen Krankheiten. Ich weiß, junge Leute, wie ich eben sprach, kriegen auch Krebs, aber es gibt eben sehr viel jetzt, was bergab geht in dem Alter. Mhm. Da kommen mehr und andere Krankheiten und da gibt es ganz viel mit dem Vitamin D und was so wichtig ist, das ist bei vielen Frauen weit, weit unten. Und diese ganzen Sachen werden in den beiden Büchern genannt und erklärt. Und jetzt, also das psychische Buch, was ich sagen könnte, das ist sogar, meine ist eine dritte Auflage von 2010. Es ist also alt, aber es ist, amerikanisch und deswegen diese das Hormonwissen ist da schon drin. Ja, und das ist ein dicker Wälzer, Caro, und es heißt, und das finde ich so schön, Weisheit der Wechseljahre.
Ach, das hat gleich was viel Positiveres, ne?
Ja, und weißt du, die ist, guck mal, die hat auch geschrieben, Autorin des Bestsellers Frauenkörper, Frauenweisheit. Aber jetzt erzähle ich mal, die heißt, es ist ein Dr. Med, Christiane Nordrup. Man kann sich so ein bisschen das Dänische merken, Christiane Nordrup ist sie aber nicht. Mhm. Aber dann Weisheit der Wechseljahre. Und dann Untertitel Selbstheilung, Veränderung und Neuanfang in der zweiten Lebenshälfte. Und jetzt ist das so dick und so voll, dass ich nur sagen kann, was da drin ist, das sind so viele Dinge. Die Reise beginnt. Die Wechseljahre stellen ihr Leben auf den Prüfstand, ein Kapitel. In den Wechseljahren fängt das Hirn Feuer, haben wir auch gesagt. Mm. Ne?
Ja, genau.
Heimfinden zu sich selbst, von Abhängigkeit zu einer gesunden Eigenständigkeit, genau. Und jetzt kommt, das können doch nicht die Wechseljahre sein, die körperliche Grundlage des Klimakteriums. Siehst du, sie benutzt auch das Wort. Also ich könnte jetzt ohne Ende weitermachen. Hormonsubstitution, dann kommt Nahrung und Schlaf und auf sich aufpassen, all sowas. Also Ernährungsplan, da finde ich, da habe ich begonnen, Dinge zu überspringen. Das macht aber überhaupt nichts, weil man kann es tatsächlich lesen und lernen. Aber da wird es sehr spezifisch. Schwerpunkt Becken, Kraft aus dem Becken schöpfen. Und dann kommt dieses, finde ich auch interessant, Sexualität und Wechseljahre, Mythos und Realität.
Das ist wichtig, ja.
Also guck mal, das ist so voll und das war nur Kapitel, bis zu Kapitel 9. Dann gibt es noch 10, 11, 12, 13, 14. Und am Ende mit Herz und Hingabe leben, achten und lieben sie ihr Herz in der Lebensmitte. Also es geht um Gesundheit, aber psychologisch geschrieben. Es ist alles Psychologie und es ist leicht und lustig zu lesen. Sie hat Humor.
Das klingt toll. Ja.
Und sie hat selbst alles erlebt. Das ist wirklich meine Lieblingsempfehlung. Und das andere Buch,
Also, das klingt ja so ein bisschen nach der Fibel, die Hörerin gefragt hat. Also das mit einem positiven irgendwie, mit einem positiven Singsang darin, nicht so diese Schwere, die es vielleicht in manch anderen, wo es gleich so was Pathologisches dann irgendwie auch kriegt. Was es ja irgendwie auch nicht ist. Also ne, bei manchen Büchern schrieb ja auch jemand, fühlt man sich schon förmlich krank beim Lesen.
Ja.
Das braucht es auch nicht noch on top.
Nein, genau. Und die Christiane Nordrup, sie schreibt nämlich eben, wie sie selber damit angefangen hat und nichts gefunden hat und nichts gewusst hat.
Ja,
okay. Und sie ist jetzt, sie hat ihr Leben geändert und unterrichtet jetzt hierin. Sie ist jetzt Expertin in dem Bereich. Sie hat dann plötzlich umgeschwenkt ihren Beruf.
Was hat sie für einen, wollte ich gerade nochmal sagen, hattest du es gesagt oder habe ich es überhört? Was hat sie für einen Beruf eigentlich oder aus welcher Ecke kommt sie?
Die ist ja Ärztin, aber erinnere gerade gar nicht, was für eine Ärztin. Aber das schreibt sie alles. Das Buch habe ich vor 7 Jahren oder so gelesen, aber es sind sehr, sehr viele Unterstreichungen, und die ich immer wieder lese. Das ist eben das Tolle. Aber ich weiß gerade gar nicht, was sie war. Also irgendeine Ärztin. Ja, das liest man dann. Ja, aber das Zweite, das ist von auch zwei Gynäkologinnen, Anneliese Schwenkhagen und Katrin Schaudig. Und das heißt Kompasswechseljahre.
Ah, okay.
Und das ist nicht mehr, ich würde nicht sagen, viel medizinischer im Vergleich, aber ja. Aber als Untertitel Orientierungshilfen und Strategien bei Beschwerden und Checklisten und Fragebögen zur Selbsteinschätzung. Und dann ist es erklärt, die ganze Hormongeschichte, wie auch das die andere Dame macht in ihrem Buch, die Nordrup, nur das hier ist neuer. Und ich gucke jetzt gerade, also das, ich würde sagen 2015 oder sowas, ach, da muss man immer so wühlen in den Büchern, steht's vorne oder hinten. Also das ist jedenfalls auch super, immer aktuell, weil das sind die neuesten Hormonforschungen drin, was es macht und was es nicht macht. Ja.
Ich glaube, die Katrin Schaudig, der Name sagt mir was, die hatte ich mal im Interview, die hat auch ihre Praxis. Die kommt aus Hamburg auch, meine ich. Ne?
Ja,
und ist auch Hormonexpertin für, also genau, sie hatte gesagt, Expertin für gynäkologische Hormone, das habe ich noch gut in Erinnerung.
Ja.
Die kann man sich auch im Interview mit mir auf unserer Seite, kann ich mal ein bisschen Eigenwerbung machen, rnd.de, in einem Zoom-Interview angucken.
Da müsste man toll.
Relativ schnell fündig werden zum Thema Hormone, Pille, Verhütung.
Ja, weil das, wie siehst du, das meine ich nämlich, die sind, das ist nicht ohne Grund, dass du sie auch jetzt kennst, weil das sind Leute, die sind in den Medien mit den wichtigen Themen.
Genau.
Und das hier ist ein wichtiges Thema, weil die Presse damals Hormone komplett verhauen haben als Möglichkeit, weil es einfach heißt, Busenkrebs, fertig, Brustkrebs.
Genau,
Und das stimmt nicht. Und da würde ich gerne ganz kurz was dazu sagen, das ist doch irre, dass ich das Erscheinungsjahr hier nicht finde. Kannst du das mal eintippen? Ich würde gerne sehr genau arbeiten und sagen, von wann es ist. Aber es ist jedenfalls immer noch aktuell, weil die Zusammenhänge sind ja die gleichen. Und die Einstellung zu Hormonen ist positiv in diesem Buch. Und das ist mir wichtig. Weil es gibt Probleme und Beschwerden, die kannst du fast nur dadurch lösen. Ich weiß, dass andere sagen, nein, du musst noch mehr meditieren, du musst dies, du musst das. Ja, hilft bei einigen. Aber bei anderen fehlen diese Hormone. Und sie kriegen nie wieder ein glückliches Leben. Also das ist nicht nur die Stimmung, wie wir schon gehört haben, sondern der Körper, kein Sex mehr, weil es weh tut, alles verfällt. Und da ist es einfach wichtig zu wissen, wie weit die Hormonforschung heute ist. Und dann können die mal kommen mit Pharmafirma und was weiß ich. Ja, es kostet Geld, das hier rauszufinden. Aber was ich höre und in den Studien, die ich sehe, ist es einfach für die ein oder andere Frau das einzig Richtige. Nicht nur eine Creme, die man reinschmiert, sondern orale Einnahme. Und nebenbei, damals, die Studie, die so geschockt hat und in den Medien reinkam, dass das waren alte, also die Probandinnen waren ältere Frauen, also zu alt und schon vorerkrankt. Und die haben die Mittel auf der falschen Art genommen. Es gibt ja, du kannst ja verschiedene, ob Tablette oder, das geht darum, ein bisschen um den Stoffwechsel und so weiter. Und da gibt es einfach heute mehr Wissen, wie man sie einnehmen sollte und wann und in welcher Lebensphase. Und da gibt es eine Türöffnung, soweit ich jetzt erinnere, 45 bis 55. Das wäre es toll, wenn man da startet, weil irgendwann später können die nicht mehr das Gleiche tun, die Hormone.
Ja. Ich wollte eben nachreichen, ich habe nebenbei recherchiert zu dem Buch Kompass Wechseljahre. Das ist von der Schwenkhagen Schaudig. Das ist aus Dezember 2014 und im Trias Verlag erschienen.
Ich habe 15 genau. geschätzt. Ja, das kam mir auch so vor, weil ja, ich habe es damals...
Ist ja nicht dran.
Ja, 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 weil dann, das ist einfach, das Aktuelle ist schon drin. Dieses, dass es nicht immer nur, man kann einfach nicht sagen, Hormone sind immer gefährlich. Es könnte nee, genau. gefährlicher sein, die nicht zu nehmen.
Ja, 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 und das kann, glaube ich, ganz viel von diesen klassischen Beschwerden auch, auch abmildern deutlich, ne, einfach. Also ich weiß, eine Hörerin schrieb auch noch, dass sie zwar zum Thema Sexualität und Wechseljahre, dass sie zwar große Lust nach wie vor habe auf Sex, aber zunehmend Schwierigkeiten dann auch zum Höhepunkt oder also zum Orgasmus zu kommen. Ist das auch so ein typisches ja, Thema, dass das schwieriger also, wird?
Ich finde auch, also ein Altersthema. Weil das sagen okay. auch alte Männer. Mhm. Und ich habe das selber auch erfahren, ein bisschen, aber das ist nicht immer.
Okay.
Das ist das Interessante. Aber das war auch eine Beobachtung von mir am Anfang, dass ich dachte, oh, jetzt ist es plötzlich anders oder schwieriger. Aber generell, das habe ich ja auch oft gesagt, haben wir ja oft besprochen, dass Erregung einfach ein bisschen schwieriger wird im Alter. Und wenn du dich gut erregen kannst, deinen Körper gut kennst und den ganzen Körper einsetzt, ist überhaupt kein Problem. Dann ist es plötzlich nicht mehr schwieriger. Aber okay. so... Das, was die Leute bisher gemacht haben, vielleicht dolles, schnelles Ruppeln auf der Klitoris oder Abreigen, Reiben des Schaftes vom Penis oder mit viel Druck, das reicht dann plötzlich nicht mehr.
Okay, und das ist was, sage ich mal, das ist so ein ganz normaler Prozess, mit dem man sich einfach auch vielleicht ein Stück weit einfach als Phänomen des Alters, sage ich mal, so ein bisschen anfreunden muss.
Ich finde, man versteht es ganz gut. Ja. Wenn man darüber nachdenkt, was ist Erregung? Also wirklich jetzt physiologisch. Mhm. Das ist gut Durchblutung. Mhm. Und das hat mit Gefäßen zu tun. Mhm. Und die werden schlechter.
Ja.
Weniger elastisch, mehr belegt. Das meinte ich gerade, da kommen einige Dinge auf uns zu. Deswegen ist es ja gerade, dass Sport und Ernährung und Verhalten mit Rauchen und Nichtrauchen und Gewicht so wichtig ist, auch für die Sexualität.
Genau, da dachte ich auch gerade dran, ne, dass man da einfach auch mit zunehmendem Alter dran bleibt, ne, und auch ich finde auch, das merke ich jetzt schon jenseits der 40 einfach, das wird deutlich, also da gibt's auch nichts schön zu reden, dass man da oder Frau, Mann, immer sehr viel mehr Aufwand betreiben muss, um auch so diesen Fitness-Level zu halten, ne? Also ich finde schon, man muss deutlich mehr machen, also auch deutlich mehr auf die Ernährung achten, also ich finde so Themen wie Gewichtszunahme und so weiter mehr Bewegung für denselben
Output. Fürs Gleiche.
Ja. Das ist einfach so. Also ich glaube, da braucht man auch nicht hadern, wenn man das annimmt und für sich erkennt, okay, das wird sich jetzt einfach nicht mehr verändern. Das geht jetzt einfach ein Stück weit bergab, klingt immer so negativ. Aber es ist halt einfach so. Und wir nehmen das so an und man kann ja darauf reagieren. Man kann ja einfach dann ein bisschen mehr machen. Also ich mache dann einfach ein bisschen mehr zum Beispiel. Also ich bewege mich mehr. Ich merke auch, dass ich das brauche, dass ich sonst unausgeglichen werde.
Herrlich. Damit, hätte ich gern.
Ja. Ja, hast du nicht.
Nein. Und herzlichen Glückwunsch. Ich bin um einiges älter als du. Dann wirst du dich nur im Wald aufhalten in 10 Jahren, um dich wieder zu bewegen. Ja. Weil das ist, du bist erst in der ersten Stufe. Die zweite, die kommt irgendwann. Und das ist eben, also ich finde es ja richtig, was du sagst, mal mehr tun oder sich drauf einstellen. Aber dazu, finde ich, müsste kommen gewisse Gelassenheit, dass ich es nicht versuche aufzuhalten.
Nee, aber das, ja, ich kann mir aber vorstellen, dass es manche so empfinden, dass irgendwie, dass sie versuchen wollen, es irgendwie aufzuhalten. Das ist aber tatsächlich nicht mein Ansinnen.
Nein,
also das geht einfach um Wohlgefühl. Genau. Ich habe kein Wohlgefühl, wenn ich nicht irgendwie in Bewegung komme. Also das ist für mich immer der Maßstab.
Was ich versuche zu sagen, ist dann, wenn das jetzt schlimmer würde, und du das weiter versuchst, man versucht es, das ist auch in Ordnung, solange es entspannt bleibt. Weil was ich höre, sind dann Leute, die verkrampft noch mehr Sport machen wollen. Man hört es schon. Dann ist das Stress für die Schilddrüse und für das ganze Hormon- und Neurotransmittersystem. Dann ist es tatsächlich, und das scheint sehr schwierig zu sein, dem einen oder anderen oder der anderen zu sagen, bitte jogg doch einfach nicht noch um 8 Uhr abends, wenn du völlig fertig von der Arbeit kommst.
Okay.
Weil das ist nicht gut. Das ist zusätzlicher Stress.
Ja, genau. Ja, wenn es so was Zwanghaftes kriegt, ne? Oder so, so, dass man sich immer selbst mit der Peitsche so antreibt. Das ist auch, habe ich gerade noch mal so gedacht, total eine Typensache, ne? Also ich bin zum Beispiel auch so ein totaler Bewegungstyp schon immer. So ein Hampel. Ich kann schlecht stillsitzen, ne? Und bin so ein quirliger Typ, der immer irgendwie so am Rumpuzzeln ist, und manche sind halt eher so ganz chillig und liegen gerne ein bisschen auf dem Sofa oder weiß ich nicht, sind halt irgendwie ein bisschen gemütlicher unterwegs. Das ist und das wird sich wahrscheinlich auch im Alter nicht entscheidend dann ändern.
Nee, genau, und dann wird es anstrengend. Aber dieses nur rumliegen, das ist einfach nicht gut, so wie nur rumrennen auch nicht gut ist. Also die Entspannung ist auch gut. Aber das ist das, da kommt einfach der andere Faktor mit rein jetzt. Das ist ja immer, was wir gerade beschrieben haben. Aber jetzt kommt der Faktor rein, dass der Körper sich intensiv verändert.
Ja.
Im Aussehen, in der Funktion und da wird es noch wichtiger. Und auch dann für die Sexualität. Und ja, hier schreibt ja die eine Dame, das finde ich auch so toll, was sie alles, sie schreibt ja immer wieder, es ist so wichtig, es ist schon vorteilhaft, sagt sie, wenn man sich für Veränderung öffnet und sich mit sich beschäftigt. Das haben wir schon letztes Mal gesagt. Aber ich wollte kurz vorlesen,
am was besten sie sonst auch schon, ich glaube wichtig, tut mir leid, dass ich da noch mal reingrätsche, aber das ist, glaube ich, an dieser Stelle wichtig, dass man sich schon auch vorab, nicht erst, wenn man mittendrin ist, damit beschäftigt, sondern schon, also vielleicht jetzt sogar in meinem Alter, ich bin 42, werde 43 und ahne, da kommt bald was, nämlich die Wechseljahre, also das fängt so ganz langsam an. Gut, ich habe jetzt das große Glück, dass ich mit dir so offen drüber sprechen kann und auch vieles jetzt schon dazu lesen kann und höre von Frauen, die noch stärker in den Wechseljahren sind. Ich glaube, das macht wirklich, das entspannt mich, das merke ich selbst schon auch, dass ich eigentlich jetzt schon eine ziemlich gute Idee davon bekomme, was kommt da auf mich zu möglicherweise.
Ja, genau. Guck mal, ich wollte vorlesen, weil das fand ich so süß, wie sie das schreibt. Also weil das zeigt so ein bisschen, was das alles ist. Also sie schreibt an einer Stelle, also erst beschreibt sie ihre Mutter, das ist genau das, was du gesagt hast, dieses ewige Schweigen, peinlich berührt sein oder unreflektiert hinnehmen. Sie schreibt so, wie ich es von meiner Mutter erlebt habe. Das bringt mich in Aufruhr. Na ja, ich möchte es eben anders machen. Da meldet sich die kleine Rebellin in mir. Und dann schreibt sie, jetzt kommt das Interessante, wenn ich mir meine letzten 3 Jahre so angucke, da könnte ich bald selber ein Buch schreiben. Mit Inhalten wie, und jetzt kommt so eine Liste, die zweite Pubertät, Polyamor, offene Beziehung, was will ich? Der Tiger und die Schmusekatze in mir. Dann so Ruhe und Ausgeglichenheit finden in einer aufregenden Zeit der inneren Aufruhr. Achtsamkeit, dann kommt Yoga, Meditation, absichtsloser Sex, die eigenen Kinder mit der Veränderung aufklären. Wir schaffen das. Oder Symbiose, Autonomie. Verabschieden von Glaubenssätzen wie, ja, das sind die Midlife-Crisis. Und jetzt kommt der Abschluss. Eigene Weiblichkeit neu entdecken. Alle Gefühle zulassen. Trau dich. Das Leben ist schön. Und. Und das ist es für mich. Es geht weiter.
Es geht weiter. Aber es klingt schon so ein bisschen, wenn ich das jetzt so höre, ich habe das ja auch gelesen, es ist schon, da ist jemand in Struggle, ne? Irgendwie. Yes. Also das ist so nach, das ist dieses Auf und Ab, glaube ich, was du auch sehr plastisch letztes Mal beschrieben hast. Dieses Hin und Her und nochmal sich ein Stück weit auch neu erfinden, nochmal neue Dinge ausprobieren. Dann hier Stichwort Polyamorie viel, ne? Oder absichtsloser Sex, auch da vielleicht sich sexuell nochmal ein bisschen neu entdecken, vielleicht auch gerade, wenn man wie viele in dem Alter ja dann vielleicht in langer Partnerschaft schon ist oder seit 30, 40, so lange nicht, aber seit 20 Jahren oder so vielleicht schon verheiratet, so, dann kommt vielleicht nochmal so ein Drive, ne?
Auch 30, du. Ich sag's dir, ich habe auch Leute, die haben sich mit 15, 16 kennengelernt oder mit 20 und dann ist es schon, bei einigen fangen die Wechsel mit 50 an und dann sind's...
Genau.
So viele
Jahre. Ja, dann ist es schon so lange tatsächlich. Ja. Und dann kommt vielleicht so dieses Gefühl von, boah, war's das jetzt? Also ich kann mir das schon vorstellen. Mhm. Also, oder kommt da noch mal was? Also gerade so dieses Thema Abschied. Also für mich schwingt da immer tatsächlich irgendwie sehr auch, warum auch immer, dieses Thema Abschied so von einer Lebensphase mit.
Ja.
Ich weiß nicht. Vielleicht ist es übertrieben, aber irgendwie lese ich das und da immer sehr stark raus.
Ich finde genau das, ich spüre gerade rein, was du so sagst.
Ja.
Und ich habe da selber so eine Ruhe. Und ich werde ja auch 57. Ich glaube, ich bin 56. jedenfalls um den Dreh. Ich gehe straff auf 60 zu. Mhm. Und mich verunsichert es gar nicht. Ich habe eine wirkliche innere Ruhe. Aber wenn ich überlege, warum? Wie kam es dazu? Dann war es das Öffnen und mich mit selbst beschäftigen. Aber vor allem, dass ich Abschied genommen habe.
Es ist also doch ein Abschiedsthema.
Das, was du sagst. Ich merk's gerade. Das berührt mich gerade total. das, was du gerade sagtest, ja, das hat bei mir zur Veränderung geführt. Ja, dass ich gemerkt habe, ich will es gar nicht aufhalten.
Ja.
Ich hole mir jetzt Wahnsinn. Andere Qualitäten. Ich will andere Dinge. Ich möchte reinspüren, was will ich genießen? Und das hat dann mit meinem Partner zu tun, mit meinem neuen Haus in Dänemark, mit Natur, mit mehr Familie, mit meinen Tieren und so weiter. Das ist neu, dass ich das so verstärkt wähle.
Ja, krass. Oh, da fertig. Ja. Lass uns mal einschauen. Das ist wirklich.
Ich weiß auch nicht. Oh Mann. Ganz traurig. Ich glaube, also nicht traurig. Das sind Berührungstränen.
Nein, das ist wirklich berührt. Also berührt mich total, weil ich irgendwie das. Ich finde das eine sehr, weil ich mich da gerade auch so extrem reingefühlt habe. Und ich glaube, dass ich finde das irgendwie einen ganz beruhigenden Gedanken auch. Also es hört sich schön an. Es hört sich für es klingt total für mich schön. Nach was sehr sehr erstrebenswert, wenn man dann nach so einer, sage ich mal, Phase so mit, ne, noch mal jetzt die Punkte, die du gerade alle von der Hörerin vorgelesen hast, so in super in Struggle war, wenn man dann wirklich an diesen Punkt kommt und sagt, okay, wow, das jetzt, ne, das ist eine Phase irgendwie das auch sich verabschiedens und neu beginnt ja aber auch. Es ist ja nicht zu Ende.
Nein.
So, es beginnt was Neues. Aber das, was du beschreibst, diese Ruhe, die da irgendwie mit einhergeht und diese Gelassenheit, das ist irgendwie, finde ich, gerade ein sehr schöner und beruhigender, erstrebenswerter Gedanke. Und dann kann man ja irgendwie auch nochmal, ja, so dieses Gefühl, sich entspannt zurücklehnen zu können.
Weißt
und
du was?
Nochmal zu
jetzt
gucken.
Jetzt fällt mir gerade jemand ein, jetzt muss ich aber definitiv anonym bleiben.
Ja.
Eine Dame, die ich im privaten Umfeld habe, also das ist eine Family, aber ihr könnt niemals ausrechnen, wer. Und die hat ihre Jugendliebe wiederentdeckt. Er hat sie verlassen damals, als sie 20 war oder so. Und das war eine große Liebe. Und sie hat ihn wiederentdeckt, weil er sich gemeldet hat. Er wohnt in einem anderen Land.
Okay.
Und sie hat nie so Probleme mit dem Netz, Internet gehabt, aber nicht sonderlich genutzt. Ja. Und sie sind jetzt in schweren Kontakt täglich und haben sich mehrfach getroffen. Und die sind seit 2 Jahren frisch verliebt.
Wow.
Und
wie alt sind die?
Über 70. Über 70.
Okay, krass.
Und und da sind so Sachen passiert, wenn sie sich einmal getroffen hatten und so, dann waren die essen und dann hat sie so ihr altes Muster gefahren. Nämlich nach dem Essen, dann fahre ich ja nach Hause zu mir und so. Und auf dem Rückweg hat sie nochmal angerufen, hat gesagt, nee, ich kehre um, und hat bei ihm im Hotel übernachtet.
Ah, okay.
Weißt du, die ist so toll, sieht sie aus, so lebendig, so verliebt, so körperlich und alt. Und da geht es schon sogar um einfach dann auch, wie heißt das, online, Telefonsex, sagte man früher.
Ja,
aber das wäre
den
Bildschirmsex heute.
Ja,
also alles Mögliche, wo ich weiß, dass jüngere Leute sagen, oh Gott, nee, das würde ich nicht machen. Sie ist voll im Leben, mitten im Leben, er auch. Und zwar sexuell und emotional und allem, mit allem.
Das ist ja beruhigend zu hören und vor allem auch, dass es offensichtlich eine Chance gibt, dass sich so alte Muster dann, wenn man erstmal in so ruhigere Fahrwasser gekommen ist, dann vielleicht doch noch auflösen können, auch im Alter. Ne? Das ist ja oft so.
Ja, total. Sie hat einfach
von dem man denkt,
umso
älter man wird, desto starrer werden diese alten Muster und dann lässt sich da überhaupt nichts mehr dran rütteln.
Stimmt
aber
nicht.
Das ist ja ganz schön zu hören, dass da doch irgendwie auch was geht. Also auch das ist ja nochmal eine tolle Botschaft.
Ja, total. Und weißt du was? Jetzt fällt mir wieder die Kurve an, die ich mehrfach erwähnt habe aus meinem Make More Love. Lebenszufriedenheitskurve. Weil die beginnt ja ganz, ganz oben in der Lebenszufriedenheit. Bei Teenagern, spannend, neu.
Ja.
Also nicht bei jeder Person. Da gibt's auch unglückliche Teenager. Aber im statistischen Schnitt ist man glücklicher, wenn man jünger ist. Und dann beginnt das Leben. Die Kinder kommen, dann geht die Kurve nach unten. Und die liegt ganz tief unten. Bei Männern tiefer als bei Frauen. In der Lebensphase, über die wir heute sprechen. Also diese mittleren Jahre, das haben Frauen ein bisschen besser, weil die ein bisschen mehr wissen, was los ist. Männer denken alles Mögliche, aber nicht Andropause. Kommen wir ja noch zu, die nächsten Male.
Genau.
Also das ist im tiefen Tal. Und da sitzen die Leute hier bei mir auf der Bank, wollte ich gerade sagen, auf dem Sofa und sehen diese Kurve, weil jetzt kommt's. Danach, mit 55 oder 60, geht sie so steil nach oben, also wenn du dann 60, 70, 80 bist, scheinen es scheint es eine große, große Gruppe von Menschen zu geben, die glücklicher, so glücklich sind wie früher oder sogar glücklicher. Und abbricht, tut die Kurve sehr spät. Und das ist tatsächlich, würde ich meinen, da kommen die richtigen Krankheiten auf einen zu. 80, 90, okay. Also wenn du dann nicht gehen kannst, nicht hören kannst, nicht sehen kannst, das ist eine andere Nummer, das hat einen Einfluss auf deine Lebensqualität. Aber es gibt da 20, 30 hervorragende Jahre, wenn man denn so alt wird. Und die Zahlen sagen es ja, dass wir älter werden und die Medizin wird immer besser. Absolut. Und da ist die Lebenszufriedenheit höher, hoch.
Also kann man für die Wechseljahre, für die Phase festhalten, haltet durch, es lohnt sich, nehmt an, nehmt es an, so gut es geht und freut euch auf das, was kommt.
Ja, super, Caro, Blendnachschuss. Ja, finde ich. Und ich darf ja sagen, weil ich bin ja da.
Das bin ich jetzt beruhigt. Ja, genau, eben. Du kannst, also von dir kann man diese Botschaft doch durchaus gut annehmen, weil du hast es ja durchlebt. Also das finde ich irgendwie ganz, ganz beruhigend gerade für mich.
Ich würde sagen, besser als vorher. Ehrlich, ich finde es besser als vorher. Ich bin so zufrieden. Und der wichtigste Faktor ist, ich kenne mich selber besser.
Ja.
Und weiß, was ich will. Und was ich nicht will.
Ja, das ist auch sehr entscheidend zu wissen, was man nicht will, genau.
Ja.
Und ich wollte da an dieser Stelle, also es klappt ja auch ohne, dass wir die Mailadresse nennen, gut, dass regelmäßig Zuschriften kommen. Ich wollte sie trotzdem nochmal nennen. Wenn euch noch Fragen zu diesem Thema bewegen oder wenn auch Männer aufmerksam zugehört haben, denn das Thema Andropause kommt ja auch noch, sollte es dazu schon Fragen vorab geben, den widmen wir uns nämlich jetzt demnächst, dann schreibt doch uns einfach an, in einem Wort, @rnd.de.
Und dann, Caro, damit die Leute nicht spulen müssen, kannst du ganz kurz die Titel sagen, weil die sind wichtig.
Ich sage die Titel der beiden, der beiden Bücher, die Ann-Marlene zum Thema Wechseljahre empfohlen hat, nochmal. Das ist einmal Weisheit der Wechseljahre von Dr. Med. Christiane Nordrup. Und Kompass Wechseljahre von Dr. Med. Anneliese Schwenkhagen und Dr. Med. Katrin Schaudig.
Die helfen.
Die helfen. Die Fibel, nach der verlangt wurde. Die Fibellen, muss man ja sagen.
Fällen,
genau.
Fibellen.
Fibellen.
Tschüss.
Genau, ciao, macht's gut. Bis bald.
Tschüss.